so gegenwärtig vor Augen haben, lese ich ihn noch einmal. Dann sind wir gleich lebendig dabei und machen an der Stelle weiter, an dem wir am Samstag abgebrochen haben. Wir waren in Lukas Kapitel 3 bei dem Text von Vers 1 bis Vers 20. Das lese ich noch einmal. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysiander Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kam auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, was er getan hatte, fügte zu dem all noch hinzu und warf Johannes ins Gefängnis. Wir haben das letzte Mal begonnen. Ich habe einiges darüber gesagt, warum Johannes so detailliert einleitet, wo er ja über Johannes sprechen will. Warum erwähnt er überhaupt diese weltlichen Fürsten, die ja uninteressant sein könnten und die zu seiner Zeit nicht mehr regierten? Warum dann so viele, warum nicht nur ein? Auch darauf habe ich hingewiesen. Wir haben uns die Frage gestellt, warum sind dort zwei Hohepriester und nicht nur einer genannt, obwohl es eigentlich nach dem Alten Testament nur einen Hohepriester geben durfte? Wir haben uns darüber hinaus auch dann damit beschäftigt, wieso steht hier diese Formulierung: Es geschah das Wort Gottes. Ist ja eine ungewöhnliche Formulierung für Leute, die nicht häufig in der Bibel lesen. In uns ist das vertraut. Ich habe darauf hingewiesen, dass das im Alten Testament häufig vorkommt und eine Einleitung ist für die Berufung eines Propheten und die Beauftragung eines Propheten. Genau dasselbe zeigt uns auch diese ausführliche Vorstellung, eben Johannes als Sohn des Zacharias. Das ist auch nicht gewöhnlich, das seht ihr sonst nirgends. Später wird immer nur von Johannes gesprochen, oder von Johannes dem Täufer oder dem Täufer. Das ist hier eine besondere Heraushebung, um die Person nochmal festzuschreiben, historisch festzuschreiben. Aber es ist auch typisch eine Berufungsformel, könnten wir sagen, für die Berufung der Propheten im Alten Testament und hier eben des letzten der alttestamentlichen Propheten. Das ist dann der Johannes. Darüber hinaus habe ich dann einiges darüber gesagt, warum er in der Wüste ist. Wüste als Ort der Propheten, Wüste als Ort des Rückzugs zu Gott, Wüste als Ort der Asketen, Wüste als ein Ort, wo die Welt weg ist. Du hast nur Zeit und Raum und Muße, dich auf Gott zu konzentrieren. Ich habe darauf hingewiesen, dass viele der Gottesoffenbarungen, wie man dann in ihrem Fach theologisch sagt, der Theophanie, also Theos Gott und Phanein eben sehen, also das, da wo man Gott sieht, das ist in der Wüste passiert, da wo nichts ablenkt. Das ist bei Mose so gewesen, das ist bei Elia so gewesen und bei einigen anderen Propheten, die dann in der Wüste Gott erleben, Gott gegenwärtig ist. Deshalb ist nicht zufällig, dass der Johannes hier auch in der Wüste auftritt und predigt. Ich habe darauf hingewiesen, dass er nicht nur am Jordan stand und gewartet hat, dass die Leute zu ihm kamen, wer will sich taufen lassen, sondern dass er erstmal herumgezogen ist und gepredigt hat. Das sagt uns nämlich der Vers 3. Da steht, dass er in der ganzen Gegend um den Jordan, und das bedeutet dann vom See Genezareth bis zum Toten Meer, durch Judäa, durch all diese Gegenden herdurch gepredigt hat. Er ist da rumgezogen, er hat gepredigt und dann hat er immer wieder Zeiten eingeschoben, wenn die Leute sich bekehren wollten, wenn sie sich taufen lassen wollten, dann ging er an den Jordan und hat dort Taufen vollzogen. Wir haben uns die Frage gestellt, wie hat Johannes getauft? Wir müssen ja unterscheiden, die Taufe des Johannes ist nicht, habe ich gesagt, eine Proselytentaufe. Also nicht eine Taufe, wo Heiden in das Volk Israel eingetauft werden. Das gab es damals, wenn dann Römer waren, die wollten gerne Juden werden, dann konnten die getauft werden, mussten beschnitten werden, mussten ein paar andere Gebote absolvieren und dann konnten sie Juden werden, formal. Das ist das hier nicht. Es geht ja gar nicht darum, dass jemand in eine neue Gemeinde, die Gemeinde der Johannesjünger, aufgenommen wird. Gibt es nicht. Sondern sie blieben weiter Juden. Es ist ja hier einfach eine Taufe zur Buße, eine Vorbereitungstaufe, um bereit zu sein für die Offenbarung durch Jesus Christus. Es ist auch keine der Tauchbäder, die bei den Rabbinen weit verbreitet waren, die wir heute insbesondere noch sehen können, ich hatte es gesagt, in Qumran, wo große Tauchbäder ausgegraben worden sind, archäologisch ausgegraben worden sind. Das war relativ weit verbreitet zur Zeit des Neuen Testaments. Wenn jemand gesündigt hatte, meinetwegen, du hast eine Leiche angefasst, dann warst du kultisch verunreinigt, du durftest nicht mehr in den Tempel, um dann wieder rein zu werden, dann musstest du dich in so einem Tauchbad untertauchen. Aber das ist das hier ja auch nicht. Denn es geht nicht darum, dass man das immer wieder tut. Der Johannes hat nicht die Leute immer wieder anstehen lassen. Aha, jetzt hast du mal wieder gelogen, komm, gleich wieder untertauchen. Jetzt hast du einen schlechten Gedanken gehabt, ah, wieder untertauchen. Nein, sondern es geht einmalig darum, um vorzubereiten. Es ist also auch nicht diese kultische Reinheit, die dadurch gefordert werden soll, sondern es ist eine Taufe, wie wir ja merken, die Menschen vorbereiten soll für Jesus Christus. Die, wie wir hier lesen, Buße bewirken soll. Oder sagen wir umgekehrt, die Leute wollen Buße tun, sie fühlen innerlich ihre Schuld und ihre Schuld vor Gott, sie wollen die rückgängig machen und deshalb lassen sie sich taufen. Also nicht, dass sie sich taufen lassen und dann kommt die Buße, sondern erst die Buße, dann als Zeichen der Buße die Taufe und das werden wir gleich noch sehen. Und dann geht es noch weiter, dann soll nämlich ein veränderter Lebensstil herausfolgen. Und dann, sagt Johannes, dann müsst ihr bereit sein für Jesus Christus. Das ist ja etwas, was wir auch in evangelistischen Gesprächen immer wieder erleben. Wenn wir mit Menschen sprechen und denen den ganzen Heilsweg erklären oder wer weiß wie, über den Glauben zu diskutieren, wenn der Mensch generell erstmal nicht bereit ist zu sehen, dass er Hilfe braucht, dann hilft das alles nichts. Die wenigsten Menschen kommen zum Glauben einfach nur durch intellektuelle Diskussion, sondern sie müssen erstmal sehen, sie brauchen das. Wenn ich keine Hilfe brauche, warum soll ich zu Jesus kommen? Wenn ich meine, nach dem Tod ist sowieso alles aus, wofür brauche ich Jesus? Wenn ich meine, ich bin gar nicht sündig, wofür brauche ich Jesus? Brauche ich nicht. Und deshalb ist hier die Taufe zur Buße wichtig. Erst wenn die Leute Buße tun, ihre Sünde sehen, dann sind sie auch bereit, auf Jesus zu hören und ihm nachzufolgen. Deshalb hier die Taufe zur Buße. Ich habe auch die Frage gestellt, wie haben die denn getauft? Und vielleicht erinnert euch noch daran, so eine ganz eindeutige Antwort haben wir nicht bekommen. Das hängt einfach damit zusammen. Die hatten damals keine Polaroid-Kamera, nicht, wo sie dann gerade mal ein Foto gemacht haben. Zack, da ist der Johannes der Täufer drauf. Dann hätten wir genau gesehen. Hat er die Hand genommen, ein bisschen Wasser über den Kopf gemacht? Oder hatte er da vielleicht eine Schüssel mit Wasser über den Kopf? Oder hat er die Leute untergetaucht? Oder hat er die nur bespritzt? Oder was weiß ich. Es gibt ja diese drei Formen in der Kirchengeschichte. Bis heute werden diese drei Formen als Taufmöglichkeiten praktiziert. Wahrscheinlich in den meisten Gemeinden, von denen wir kommen, gibt es die sogenannte Untertauchstaufe. Es gibt einige Kreise, besonders bei den Mennoniten zur Zeit der Reformation, die hatten dann eine Übergießungstaufe, also eine Schale über den Kopf ins Wasser gestellt, Schale über dem Kopf. Das, was wir auch finden, zum Teil in der evangelischen oder katholischen Kirche, zum Teil sind da auch in der Orthodoxen eine Besprengungstaufe. All diese Formen der Taufe sind nicht vollkommen widerbiblisch, die tauchen nämlich alle in einer gewissen Weise in der Bibel auf. Wir sehen das an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Also diese Untertauchstaufe gab es zum Teil in den Tauchbädern, in den Reinigungsbädern. Dann gab es eben diese Übergießungstaufe, die lesen wir insbesondere aus der Umwelt des Neuen Testaments, dass manche jüdische Gruppierungen zur Zeit Jesu so getauft haben und dass das die typische Form war, wie man sich gewaschen hat. Also wenn man sich gewaschen hat, ist man nicht ganz untergetaucht, sondern man hatte das meistens so, man stellte sich ins Wasser, nahm eine Schüssel, begoss sich, rieb das so ein bisschen mit dem Waschlappen, nicht? Und dann hat man sich so gewaschen, wieder abgespült. Hier wird ja die Taufe als Abwaschen der Sünde angesehen. Deshalb sagen manche Theologen, das sei wahrscheinlich diese Taufe gewesen, also Übergießungstaufe. Diese Besprengungstaufe, also einfach Bespritzungstaufe, könnten wir auch sagen, da finden wir im Alten Testament ein paar Hinweise darauf, das war zum Beispiel mit dem Isop, sollten dann die Besucher im Tempel bespritzt werden, zum Teil mit besonderem Wasser, zum Teil mit Blut vom Opfer, so etwas gab es auch. Also, dass eben einfach besprengt worden ist im Hinblick auf Vergebung von Sünde. Diese verschiedenen Argumente werden von den Vertretern der verschiedenen Gruppen genannt. Wobei wir hier noch sagen müssen, noch sind wir ja bei der Taufe des Johannes des Täufers, nicht bei der Taufe Jesu. Von daher spielt das jetzt noch nicht so starke Rolle für uns heute, denn wir taufen ja heute nicht mehr auf Johannes zur Buße, sondern auf Jesus Christus. Und das kommt ja erst später im Evangelium. Aber ich will das hier nur mal angesprochen haben. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass ihr mal ein paar dieser Argumente auch vor Augen habt. Letztendlich ist das auch nicht das entscheidend Wichtige, denn nirgends in der Bibel steht, nur wenn du wirklich ganz unter Wasser warst, dann bist du gerettet, oder nur wenn du das über den Kopf gegossen hast, wirst du errettet, sondern generell der Glaube ist ja das Entscheidende, wie hier auch die Buße das Entscheidende ist und nicht das Wasser. Das ist ja ein Zeichen, ein Symbol, was dort geschieht. Dann haben wir auch die Frage gestellt, wie ist das mit der Vergebung der Sünden? Vergebung der Sünde, wenn Johannes schon vergeben kann, wenn er schon die Sünde vergeben kann, wieso braucht es dann noch Jesus Christus? Wieso dann das Opfer auch von Jesus Christus, wenn hier Sünde vergeben wird durch die Taufe? Und das, was wir deutlich sehen müssen dabei, ist, dass Johannes eigentlich keine Sünde vergibt, sondern das, was hier gemeint ist, ist eine Taufe der Buße und zur Vergebung bedeutet, damit sie bereit sind, sich von Jesus die Sünden vergeben zu lassen. Also die Vergebung kommt erst noch, wenn Jesus Christus da ist. Das ist auch ganz klar, das lesen wir nämlich im Zusammenhang. Da kommen die Leute und lassen sich taufen, die wollen Buße tun und was ist dann? Dann beschimpft er sie erst einmal und sagt, ihr Schlangenbrut und ihr schlimmen Kerle, was macht ihr alles Böses? Ja bitte sehr, warum lässt er sie denn dann taufen? Denn wenn sie alle noch so sündig sind, wie ist das dann mit der Sündenvergebung? Nicht? Also er fordert die Leute, die er tauft, auf, ihr Leben hinterher zu verändern, weil er sagt, in eurem Herzen da sind Probleme, in eurem Leben sind Probleme, das heißt, die Vergebung ist noch gar nicht da. Also wir sehen hier eine Vorbereitungstaufe, denn das ist ja sein ganzer Auftrag. Wir sehen, das würde sonst auch gar nicht passen, denn er sagt, ich bereite den Weg des Herrn, ja wofür ist der Herr denn noch da, wenn die Sünde schon vergeben werden kann? Braucht sie gar nicht. Nein, sein ganzer Auftrag ist Vorbereitung und auch die Taufe zur Buße ist eine Vorbereitungstaufe für Jesus und das Kommen Jesu, das Auftreten Jesu. Deshalb hier, wenn hier steht Taufe zur Buße, wird hier besonders gesagt, Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Das bedeutet, du sollst die Buße tun, damit du vorbereitet bist, dass Jesus dir die Sünden vergeben kann. Jetzt sollst du innerlich, soll dir das Leid tun, du sollst Buße tun, sollst umkehren, dann ist es soweit. Denn die eigentliche Taufe, die kommt ja erst noch später. Das sehen wir dann ja in Vers 16. Ich taufe euch mit Wasser, der da kommen wird, ist stärker und der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Die Taufe im Alten Testament wird manches Mal auch mit, also die Besprengung oder die Untertauchtaufe, das ist jetzt egal, die Taufe wird im Zusammenhang gesehen mit der Austeilung des Geistes. Die Austeilung des Geistes wird zusammengesehen mit der Vergebung der Sünde, weil nur Gott nach dem Alten Testament auch Sünde vergeben kann. Wir lesen das beispielsweise im Psalm 51, Vers 9. Psalm 51, Vers 9. Psalm 51, Vers 9. Entsühne mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Also dieser Isop, erinnert euch vielleicht, das war beispielsweise beim Auszug aus Ägypten. Da war das Blut vom Lamm, was sie nehmen sollten. Dann stand da, die sollten das Isop hineintauchen und dann eben die Türpfosten damit bestreichen. Und hier ist wieder ein ähnliches Bild, dass ich rein werde. Also Sündenvergebung hat hier mit etwas Abwaschen zu tun. Also dieses Bild, das taucht auch im Alten Testament auf. Später wird der Isop auch benutzt zum Besprengen, nicht? Also so Isop-Büschel werden benutzt zum Besprengen von dem Volk im Tempel. Auch das gibt es da. Also diese Idee, es wird abgewaschen, ist eine, die kommt aus dem Alten Testament. Hier, können wir nicht ganz genau sagen, ist hier das Isop mit Wasser oder mit Blut gemeint. Wenn es sich auf den Auszug aus Ägypten bezieht, dann ist es Blut, was abwäscht. Wieder könnten wir sagen, ein Vorbild für Jesus Christus, aber gerade nicht das, was Johannes der Täufer tut. denn Johannes der Täufer hat ja dazu nur das Wasser. Später ist es ja das Blut Jesu Christi, was uns reinwäscht von aller Sünde. Nicht? Das ist dann ja eben das Blut, was als Symbol dann im Wasser der neutestamentlichen Taufe auch auftaucht. Dann haben wir auch noch Jesaja 4, Vers 4. Nur ein Beispiel. Es gibt dieses Abwaschen im Alten Testament relativ häufig. Ich nehme hier nur noch ein Beispiel, und zwar Jesaja 4, Vers 4. Da haben wir, wenn der Herr den Unflat der Töchter Zion abwaschen wird und die Blutschuld Jerusalems wegnehmen durch den Geist, der richtet und ein Feuer anzünden wird. Interessant, ne? Hier wieder, die Sünde ist da, das Volk Israel ist in Sünde hineingefallen, das muss, steht hier, weggenommen werden, die Schuld, und hier wird das im Zusammenhang gemacht, das wird geschehen durch den Geist. Also durch den Geist Gottes wird Sünde weggenommen, weil nur Gott kann das tun. Und dann wird ein Feuer angezündet, steht hier auch noch. Und hier merken wir wieder, das sind die Begriffe, die Johannes aufnimmt. Er spricht für Jesus später von Feuer und Geist. Genau das, was wir hier in Jesaja 4, Vers 4 finden, als den Weg, der dann zur Vergebung von Schuld gegangen werden kann. Und das ist das, was Johannes selbst nicht tut, ganz bewusst. Wir lesen dann auch diese, wir sind ja jetzt noch nicht ganz bei Vers 16, aber wenn wir das als Vergleich sehen zu dem, was Johannes tut, er setzt das ja einander gegenüber, dann merken wir auch, Taufe wird hier auf den Heiligen Geist, auf Pfingsten bezogen. Wir können das ja lesen, wenn wir im Neuen Testament uns das anschauen, Kapitel Apostelgeschichte, das ist ja auch von Lukas geschrieben, 2, Vers 32, Apostelgeschichte 2, Vers 32, da lesen wir dann, das würde ich eigentlich gar nicht lesen, hier 2 Vers 32, da habe ich mir was Falsches aufgeschrieben, aber mach nicht, wir finden das auch gleich. Wenn ihr das nämlich lest, wie hier der Heilige Geist kommt, dann wird ihr gesagt, das sind Flammen wie von, also sieht aus wie Feuerflammen, die sich auf den Kopf der Jünger setzen, und das haben wir hier in Vers 5, 6 geht das hier ein bisschen früher, ja, Vers 3. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Also hier der Bezug, so der Heilige Geist sieht wie Feuer aus. Ich habe den Eindruck, das ist das, was Johannes meint, wenn er das vorher sagt. Also mit Feuer und Geist, wir sehen sonst nirgends, dass die verbrannt sind, dass die durchs Feuer gehen sollten oder so etwas. Und wenn hier Taufe und auch Geistvermittlung im Zusammenhang mit Feuer genannt wird, habe ich den Eindruck, das ist das, was damit gemeint ist. Er wusste schon, Gott hat es ihm offenbart, wenn Jesus kommt und den Heiligen Geist gibt, dann wird das so aussehen wie Feuer. Und das ist das, was wir hier auch in der Apostelgeschichte genannt bekommen. Und das ist hier eben die Geistesausschüttung, die die alttestamentlichen Propheten auch erwarten für die Ankunft des Messias. Also da soll ja der Heilige Geist ausgeschüttet werden, eben nicht nur auf die Könige oder einige Propheten, sondern auf das ganze Volk, diejenigen, die Gott nachfolgen wollen, diejenigen, die umkehren wollen. Also so viel vielleicht dafür. Übrigens ist ja auch noch interessant, es steht dann ja manches Mal von der Geistestaufe oder der Übergießung mit dem Heiligen Geist. Da merken wir auch wiederum dieses Bild, ich habe ja gesagt, mit der Taufe ist es so, Taufe gibt es Übergießungstaufe. Nicht? Wenn Geistestaufe, dann ist das auch manchmal so mal wie übergossen. Also er kommt von oben, setzt sich auf sie, sie werden wie übergossen. Das haben auch manche herangezogen, haben dann gesagt, ja, so ähnlich müsste das auch im Wasser geschehen, weil das Wasser dann ein Symbol dafür sei, was mit dem Heiligen Geist durch Gott geschieht. Naja, soweit. Nur jetzt noch einmal zu Vergebung der Sünde, Buße. Wir kommen zu Vers 4. Hier wird ein Zitat aus Jesaja 40, Verse 3 bis 5 gebracht. Und da wird die Position von Johannes dem Täufer erwähnt. Also er nennt das als eine Erfüllung alttestamentlicher Vorhersagen, seinen Dienst. Es ist eine Stimme des Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht die Steige eben. Dann geht es noch, alle Täler sollen erhöht und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und vielleicht fragt sich hier manchmal, ja, wo ist denn das passiert? Also wir lesen in den Evangelien kaum davon, dass irgendwie die Jünger angefangen haben, jetzt eine Bauarbeiterfirma zu eröffnen und dann die judäischen Berge abzutragen oder so. Die stehen heute immer noch. Was ist denn da eigentlich mit gemeint? Und hier müssen wir uns wieder etwas zurückversetzen in den alten Orient. Da war sowas nämlich üblich. Also die altorientalischen Könige, die haben das ein bisschen anders gemacht, als das so in Europa üblich ist. Wenn die dann ein Landesteil besucht haben, dann wurde gefordert, und auch dann soll das eben gemacht werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass man jetzt alles eingeebnet hätte, sonst wären das ja alles flache Länder geworden, sondern das bedeutet, der Weg, wo der König hinkommt, der soll seinen Fuß nirgends an einem Stein stoßen, der soll hier gerade weiter vorangehen können. Das soll alles eingeebnet sein, darum geht das. Also hier nicht das ganze Land soll eingeebnet sein, sondern der Weg, wo er hineinkommt, das soll eingeebnet sein. Deshalb war es auch üblich, dass man früher, wir lesen das ja beim Einzug Jesu in Jerusalem, dass man Kleider auf den Weg geworfen hat, dass man da Palmenzweige auf den Weg geworfen haben. Der soll wie auf Federn gehen, der soll wie auf, wir würden sagen, so wie auf einem roten Teppich, den man ausrollt. Das ist ja so ähnlich, ne? Das ist damit gemeint. Also hiermit ist nicht irgendeine Bauarbeiterfirma gemeint oder so etwas, das nicht, das wäre auch sinnlos, wofür soll das gut sein? Es ist auch nicht nur symbolisch gemeint, sondern es ist einfach gemeint, der Weg, da wo er gehen wird, da wo er hingeht, das will ich vorbereiten. Und das ist ein Bild, was damals den Leuten bekannt war. Wenn ein König oder ein hoher Regierungsbeamter gekommen ist, dann ist vorher ein Bote hergelaufen und gesagt, macht euch bereit, jetzt kommt der König. Das heißt, alle Sachen wurden weggeräumt. Wenn da jetzt jemand seinen Dreck, seine Wäsche gewaschen hat am Weg, Wäsche muss weggeräumt werden. Wenn es da schmutzig war, schnell noch ausfegen. Wenn da ein großes Schlagloch in der Straße war, also schnell noch zumachen. Jetzt kommt gleich der König oder der hohe Regierungsbeamte. Der soll hier nicht irgendwie da hinfallen. Der soll sich seine Füße nicht staubig machen. Das soll alles in Ordnung sein. Übrigens, so ganz fern sind wir in Europa auch nicht davon. Ich habe mal einen Bericht gelesen, der beschrieb die Krönungsfeier von Elisabeth II., also von England. Nicht? Es gibt ja in Europa auch noch ein paar Könige. Und da war es dann so gewesen, die ist in London in der, wie heißt die Kirche hier noch, in der Westminster Abbey ist sie gekrönt worden. Und dann war da so, dann sind alle Gäste gekommen, die haben sich alle in die Bänke verteilt und plötzlich, ehe die Könige gekommen ist, dann kam noch so ein Reinigungstrupp. Obwohl das alles schon sauber war, sind ja gekommen, Staubsauger, Kehrblech, alles nochmal sauber gemacht, ehe dann die Königin mit dem langen Kleid da durch den Mittelgang hindurchgegangen und sich vorne hingesetzt hat und gekrönt worden ist. Und da merken wir, das ist was ganz Ähnliches. Die haben auch dem Auftrag nachgekommen. Macht alles sauber, macht alles in Ordnung, jetzt kommt der König oder hier die Königin und dann muss das perfekt in Ordnung sein. Eben wobei da ja nicht viel war, aber bis ins Detail. Und da merken wir, das ist sowas Ähnliches, was hier der Johannes machen soll. Der soll die Leute vorbereiten. Aber natürlich jetzt nicht nur äußerlich, Staubsauger hat er ja nicht und so, aber es ging mehr um das Innerliche verändern, das Innerliche vorbereiten. Und das ist sein Lebensauftrag, das ist sein Lebensweg, der uns ja auch herausfordert, inwiefern deuten wir mit allem, was wir machen, zuerst auf unsere Gemeinde oder auf unsere Familie oder auf mich selbst oder wie sehr deute ich durch meinen Dienst auf Jesus Christus. Ich bereite vor für Jesus Christus oder zeige ich mit allem, was ich tue, in erster Linie auf mich, auf meine Fähigkeiten, auf meine super Gemeinde, wenn sie super ist, nicht? Oder vielleicht dann super wird oder so, keine Ahnung, oder vielleicht auf mich selbst oder meine Familie oder so. Alles das nicht, tut Johannes nicht. Hier ist er uns eine Vorbild, eine Herausforderung. Jesus, der steht im Mittelpunkt und meine Arbeit ist nur eine Vorbereitung für Jesus. Und für das, was er am Herzen von Menschen tut. Ist auch ganz gut, sowas im Kopf zu behalten für evangelistische Gespräche. Denn du wirst nie einen Menschen zu Jesus führen können. Das sagst du, vielleicht habe ich ja schon getan. Aber das ist eine Illusion, dass du das getan hast, denn hat das Gottes getan. Wenn Gott nämlich nicht das Herz eines Menschen berührt mit seinem Geist, dann wird er sich nie bekehren. Dann kannst du ihm den Kopf voll labern, der wird sich nicht bekehren. Das geht auch gar nicht. Denn ein Mensch kann Gott ja nur erkennen, wenn er sich offenbart. Und wenn er durch seinen Heiligen Geist da reinkommt. Das merkt ihr nämlich manchmal, da habt ihr vielleicht die besten Argumente. Und ihr redet und redet und der will sich trotzdem nicht bekehren. Und dann merkt ihr ja, die Worte allein bringen es eben nicht. Und wenn wir nur darauf vertrauen, dann werden wir häufig einen Missgriff tun. Wir werden auch häufig selbst enttäuscht sein, frustriert sein, weil wir es nicht schaffen. Unser Auftrag ist nur, so ähnlich wie bei Johannes hier, vorbereiten, dass Jesus kommen kann. Alle Steine aus dem Weg räumen, meinetwegen intellektuelle Steine, Vorwürfe, die die Leute im Kopf haben, diese Steine alle wegräumen, den Weg eben machen. Dann kommt Jesus zum Herz des Menschen, spricht ihn an und dann hat er die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Wir werden keinen Menschen bekehren können. Wir haben eine ähnliche Aufgabe wie hier. Sonst würden wir Gott eine Aufgabe wegnehmen. Bräuchte es Gott ja gar nicht mehr. Nein, das ist nicht nötig, sondern wir sollen unseren kleinen Dienst hinweisend auf Jesus tun. Das ist das, was hier genannt wird. Dann kommen wir weiter. Was auch noch interessant ist, ist ja Sündenvergebung, die hier genannt wird, in Vers 3 und dann auch in Vers 6, 7 und das geht dann ja noch weiter um Vergebung der Sünde. Nirgends wird hier als Bedingung von Sündenvergebung die Opferhandlung erwähnt. Das ist für die Juden des Alten Testaments eigentlich etwas Neues. Denn wenn es im Alten Testament Sündenvergebung gegeben hat, dann musste immer irgendwas geopfert werden. Wir haben das ja schon vorher gehört, da sollte Maria entsühnt werden wegen ihrer Schwangerschaft, da sollte Jesus losgekauft werden, was muss man tun? Tiere opfern. im Alten Testament, immer wieder im Tempel wurden Tiere geopfert, denn das Blut der Tiere, das Blut der reinen Lämmer, also der ohne Fehl und Tadel der Lämmer, die sollten Sünde abwaschen. Und hier merken wir, hier kommt das nicht vor. Und wir stellen uns die Frage, warum? Ich denke, die Antwort ist relativ eindeutig. Wir lesen ja, dass Johannes nicht aus eigenen Überlegungen predigte, sondern aus dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist zeigte ihm, das Opfer kommt noch. Denn auch hier braucht es ein Opfer. Aber nicht ich bringe das Opfer als Johannes. Nicht ihr könnt irgendein Tier opfern, um eure Sünden vergeben zu bekommen, sondern der, auf den wir warten, der Jesus Christus, der ist derjenige, der sterben wird für unsere Sünden. Und das ist das Opfer. Also auch hier keine Vergebung der Sünde ohne Opfer. Das gab es im Alten Testament nicht. Deshalb, das hätte ein alttestamentlicher Prophet so auch nie gesagt. Er wusste das, aber er wusste auch, jetzt ist die Sache mit den Tieren vorbei. Vielleicht hat er schon im Kopf den Hebräerbrief gehabt, nicht? Den kennen wir ja. Im Hebräerbrief wird dann ja gesagt, die Opfer sind alle nur eine Vorschattung, alle nur ein Hinweis darauf, dass ein für alle Mal das Opfer gebracht worden ist, was uns von Sünde befreit, das ist Jesus Christus. Und dann braucht es keine mehr. Ab jetzt braucht es keine Opfer mehr im Tempel, weil das Opfer ein für alle Mal gebracht ist. Und vor diesem Hintergrund merken wir auch, weil er kein Opfer erwähnt, deshalb kann es gar nicht sein, dass er meinte, selbst Sünden vergeben zu können, sondern dass er das nur in der Vorschau tut auf den Messias. Übrigens auch noch eine Sache, wenn ich gerade dabei bin, was hier so revolutionär ist bei dem Johannes, ist bei der Taufe, dass er jemand anders tauft. Auch das gab es im Alten Testament so nicht direkt, zumindest nicht bei den Tauchbädern. Da haben die Leute sich selbst untergetaucht. Es gab das höchstens sonst beim Hohepriester, der das Volk besprengt hat oder so. Das gab es. Aber dass einfach ein Prophet aufgetaucht ist und jemand anders getauft hat, das war eigentlich hier auch neu. Das ist ja auch neu bei uns. Wir steigen auch nicht selbst ins Taufbad, nicht? Und tauchen uns selbst unter, sondern meistens macht das dann der Prediger. Das ist so ein bisschen übernommen von Johannes dem Täufer und natürlich hinterher von den Jüngern. Denn die bekommen ja auch den Auftrag. Ihr sollt das. Nicht tauft euch selbst, sondern ihr sollt die anderen taufen. Auch das ist hier neu, wenn wir aus dem Alten Testament kommen. Nun, dann kommen wir zu den Bedingungen, die Johannes der Täufer anspricht. Er predigt überall, er bereitet den Weg des Herrn und jetzt lesen wir, dass das Ziel davon ist, dass alle Menschen den Heiland sehen werden, also den Heiland Gottes sehen werden. Hier merken wir in der Predigt Jesu wieder die Universalität des Wirkens. Früher die Propheten des Alten Testaments, die haben sich in erster Linie an Israel gewandt. Das tut Johannes auch in erster Linie, aber er weiß hier schon durch den Heiligen Geist, das wird nicht da stehen bleiben, sondern es wird an alle Völker sich richten, auch an die Heiden. Und dann fängt er an zu predigen und Johannes sprach zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Jetzt müssen wir sagen, hier diese Predigt, ich habe schon erwähnt, richtet sich nicht an diejenigen, die da in der Sünde lebten und nichts von ihm wissen wollten. Das sind diejenigen, er ist meinetwegen herumgereist, an dem Jordan auf und ab, ist nach der Nazareth gekommen, hat er gepredigt und die Leute haben gesagt, ja, ich merke, ich bin sündig, ich will umkehren. Dann hat er gesagt, okay, kommt am Dienstagnachmittag an den Jordan, da werde ich euch taufen. Und dann kommen die jetzt alle, denn er spricht ja zu denen, steht hier bewusst, die zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen. Ja, und um sich taufen zu lassen, die müssen ja erst etwas hören. Wenn sie nichts hören, wie sollten sie auf die Idee kommen, ach, heute gehen wir mal taufen, ich weiß nicht zu wem und wo und was, warum, das geht ja nicht. Sondern die wussten ganz genau, was sie wollten, nämlich Buße tun, umkehren, deshalb sind sie zu Johannes gegangen. Und umso stärker überrascht uns dann dieser Johannes, nämlich indem er erst einmal die Leute sehr stark zurechtweist. In den Versen 7 bis 14 könnten wir sagen, geht es darum, um zu zeigen, eure Buße muss auch echt sein. Unechte Buße bringt nichts. Und diese echte Buße muss auch Werke hervorrufen. Hier sind wir bei der wichtigen Frage, wie stehen denn Bekehrung und Werke auch im Leben des Christen zueinander? Ist das so, ich bin einfach mal bekehrt und dann lebe ich weiter wie vorher? Bei Johannes geht das nicht. Übrigens bei Jesus auch nicht. Da brauchen wir bloß den Jakobusbrief zu lesen, recht? Und zeige mir deinen Glauben aus deinen Werken und so weiter und ersten Johannesbrief. Dann merken wir, das geht nicht so einfach. Ohne Werke ist der Glaube tot, auch im Neuen Testament. Und hier bei Johannes ganz ähnlich. Da will er sagen, wenn ihr echte Buße tut, dann muss man das auch in eurem Leben sehen. Sonst ist das falsch, sonst bringt das alles nichts. Denn es gab ein paar Leute, die haben in ihrem Herzen ja so gedacht, das ist wie eine Magie. Also, wenn ich jetzt das richtige Zeichen kenne und wenn ich das richtige Geheimnis kenne, dann werde ich vom Gericht verschont. Und dann brauche ich mein Leben trotzdem nicht zu ändern. Das gibt es ja in manchen Völkern, das gibt es im Katholizismus, nicht? Also wenn da bekomme ich regelmäßig so eine Zeitschrift zugeschickt, von einem Adelmann Verlag oder so heißt der, glaube ich. Und das finde ich ganz spannend, das jedes Mal zu lesen. Jedes Mal haben die so einen Prospekt dahinter mit allen möglichen heiligen Gegenständen, die du unbedingt haben musst. Zum Beispiel der Kerze, die, ich glaube, 72 Stunden lang brennt, wenn die große Finsternis kommt. Ne? Also am Ende der Zeiten, Endzeit und so. Oder das heilige Weihwasser, was eben dann, wenn da alles verseucht ist, wieder die Speisen essbar machen kann und so. Oder dann haben die jetzt letztens so eine Überlebensration verkauft, die besonders geweiht ist von irgendwelchen Priestern. Wenn dann eben der große Krieg kommt, dann sollst du dich einschließen mit dem Weihwasser und der Kerze und der Überlebenspaket und dann kannst du da überleben, damit du in den Reich Gottes kommst. Ja, ich meine, ist spannend, ne? Soll ich euch die Adresse geben, dann könnt ihr euch auch vorbereiten mit der Kerze und so, ja. Aber da merkt man, das ist ganz ähnlich, so eine abergläubische Funktion, wie manche der Leute haben, die das hier ist. Da spricht er an, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Er sieht hier, nämlich sind manche, die denken sich, ach, ich lasse mich jetzt mal schnell taufen, das kann ja nicht schaden, und dann werde ich dem Zorn Gottes entrinnen. Da sagt er, ihr habt eine vollkommen falsche Vorstellung von dem Gericht Gottes. Zorn Gottes heißt hier ja Gericht Gottes. Ihr habt den Eindruck, ihr könnt dann weg sein. Wie geht das denn? Der Zorn Gottes, das Gericht Gottes, ist universal. Wo wollt ihr denn hingehen, bitte sehr? Danach. Entrinnen steht hier, also entrinnen. Du kannst einem Heer, was in einem Land einfällt, nur entrinnen, ja, wenn du wegläufst in irgendeine Ecke, wo die nicht hinkommen. Aber jetzt die Frage, was denkt ihr euch denn, wo kommt der Zorn Gottes denn nicht hin? Das geht ja gar nicht. Nein, das ist eine vollkommen falsche Vorstellung. Nein, ihr müsst davon errettet werden, dass Jesus euch reinmacht. Aber entrinnen, entkommen davon, werdet ihr auch durch eine Taufe nicht. Das mit der Schlangenbrut, die hier genannt ist, ist ja eigentlich eine ziemlich krasse Sache. Erst einmal denken wir daran, dass Schlangen sind ja nicht so angenehme Tiere. Und das griechische Wort, was hier für Schlange steht, ist nicht nur eine normale Schlange, sondern meint Giftschlange. Na, vielleicht würdet ihr euch denken, ist ja auch selbstverständlich. Nein, die Griechen haben genau unterschieden, die Juden auch. Es gab Schlangen, die sind nicht so schlimm. Und dann gibt es Giftschlangen. Und wenn man die trifft, ja, die schlägt man tot. Sofort. Und genau das bezeichnet er hier sehr auch. Also ihr Schlangenbrut, manche übersetzen auch ihr Otternbrut oder so etwas, nicht? Und da sagt er, das ist eben bei euch im Herzen, da kommt das raus. Vielleicht meint er das Bild, wir sehen das bei manchen jüdischen Schriftstellern der damaligen Zeit, die haben so ein bisschen die Vorstellung davon gehabt, wenn Schlangen Kinder bekommen, also Junge bekommen, dann hatten sie die Vorstellung, die fressen sich durch den Mutterbauch durch und dann kommen sie raus und die Mutter stirbt dabei. Es gibt einige Tiere, Schlangen meines Wissens nicht, die das tun, die legen Eier und so und die schlüpfen dann aus, aber das war die Vorstellung. Vielleicht hat er dieses Bild im Hintergrund. Da ist das Böse, was in euch frisst und das kommt dann irgendwann heraus und das ist also ganz schlimm. Dabei, bei den Schlangen, denken wir vielleicht auch gerade an die Wüste, in der Johannes hier sich aufhält. Nicht? Unter den Steinen, da kriechen die Giftschlangen herum und wenn man sie dann trifft, eben nicht, also das ist schlimm. Und so seid ihr. Das heißt, ihr versteckt euch da irgendwo. Man erkennt das nicht ganz genau. Von außen sieht alles in Ordnung aus, aber sieh in das Herz, wie sieht das bei euch aus? Da macht ihr euch selbst etwas vor. Und Schlange sollte uns gleich erinnern, oh, Klingeling, wie ist das da schon beim Schöpfungsgeschichte? Da ist die böse Schlange. Am Ende steht in der Offenbarung, die alte Schlange ist geworfen in den feurigen Pfuhl. Ne? Da merken wir wieder die Schlange. Schlange ist hier auch für die Juden ein Symbolbild für den Teufel. Wenn er sagt, ihr seid eine Schlangenbrut, dann heißt ihr seid Kinder des Teufels, sagt er. Und das sagt er zu denen, die sich bekehren wollen. Warum? Weil er hier erstmal welche hat, da sagt er, die begreifen noch gar nicht ganz genau, worum es überhaupt geht. Der eine Irrtum, ich habe ein magisches Zeichen und dann werde ich dem Zorn Gottes entrinnen. Da sagt er, nein, das geht nicht. Denkt ihr das so rein? Hier eine rhetorische Frage. Nein, natürlich werdet ihr dem Zorn Gottes nicht entrinnen können. So geht das nicht. Dann sagt er nämlich, ihr müsst erstmal rechtschaffende Früchte der Buße machen. Wenn ihr hier nur hinkommt und euch taufen lasst und dann weiterlebt wie vorher, das bringt ja nichts. Das ist ja gar keine echte Buße im Herzen. Da ist ja gar nichts passiert. Es gibt auch Leute, die sich so bekehren. Nicht? Am Abend in der Evangelisation sind sie emotional ganz angesprochen und oha, wie gut geht es mir und wie schön ist das und Jesus spricht mich an und bekehre ich mich. Und am nächsten Morgen wollen sie nichts mehr davon wissen. Dann geht der Tag weiter. Das wäre keine Bekehrung. Das ist so ein emotionales Erlebnis, das kann man haben. Das kannst du auch haben bei irgendeiner Sekte. Die können sowas auch stimulieren. Das können manche haben, wenn sie im Fußballstadion sind, fühlen sich so high und super. Nicht? Und am nächsten Morgen haben sie einen Kater und dann ist das schöne Gefühl vorbei. Schöne Gefühle sind keine Umkehr. Wenn Jesus die Leute zur Umkehr ruft, dann sagt er zu den Leuten, überlegt euch ganz genau, wenn ihr mir nachfolgen wollt. Also da müsst ihr alles aufgeben. Also er hält die Leute sogar noch ab, nicht, sich umkehren zu lassen. Also besser, bleibt da. Oder er sagt zu den Jüngern sogar noch, wollt ihr auch weggehen? Selbst die Jünger. Wenn sie nicht wollen, gut, dann bleibt auch weg. Es liegt ja nichts daran, dass Gott für uns werben muss. Was hat Gott mit uns denn gewonnen? Hat er mit uns einen guten Fang gemacht? Da sagt er, also wenn ich den Michael habe, dann bin ich aber froh. Oh, dann bin ich glücklich, dann ist ja super. Ohne den kann ich ja gar nicht leben. Nö, also Gott kann gut ohne mich leben, nicht? Und kann auch, ihr seid vielleicht jetzt traurig, wenn ich euch das sage, nicht? Aber er könnte auch gut ohne euch leben. Es ist so, nicht? Gott braucht uns nicht unbedingt. Nein, wir müssen mal die Augen richtig aufmachen. Es ist genau umgekehrt. Wir brauchen Gott. Nicht Gott muss zu uns kommen und sagen, bitte, bitte komm und bekehre dich doch, ach, ich will so gerne. Und dann auf die Knie gehen und uns noch Bestechungsgelder zahlen oder so. Nicht? Ist ja manchmal so ein Bestechungsgelder, nicht? Wenn du zu Gott kommst, alle Probleme sind gelöst, alle Krankheiten sind weg, alles Geld ist da, du bist glücklich und erfolgreich und leben 100 Jahre. Und, nee, das steht nirgends in der Bibel. Also er ist umgekehrt. Du musst was opfern dafür. Es geht ja darum, dass es uns, dass wir gerettet werden müssen, dass wir ein Problem haben. Nicht Gott hat das Problem, ich habe das Problem. Und das ist auch das, was hier genannt werden soll. Also deshalb, der Hinweis kehrt um. Wenn da keine guten Taten sind, wenn da die Buße nicht echt ist, dann ist das alles unnütz. Dann braucht ihr gar nicht euch weiter zu bemühen dabei. Dann könnt ihr gleich wieder nach Hause gehen. Und dann entkräftet er noch eine andere Missvorstellung, die damals die Juden gehabt haben. Und zwar ist das diese Missvorstellung, dass sie denken, wenn ich Kind Abrahams bin, dann bin ich ja generell errettet. Das ist im Alten Testament, die Juden waren sehr stolz darauf. Ich bin Jude und Juden sind Volk Gottes und deshalb gehöre ich ja sowieso zu Gott. Egal, was ich tue, egal, was ich mache, vielleicht ein bisschen reiner, ein bisschen unreiner, aber die bösen Heiden, das sind die Sündigen und Schlechten und so, von denen heben wir uns ab. Und dann sagt er hier ganz locker dabei, wenn Gott will, dann könnt ihr selbst aus den Steinen sich Kinder erwecken. Also euch braucht er dafür nicht. Er holt die hier runter von ihrem Stolz, von ihrem hohen Ross. Warum? Weil er in ihr Herz sehen kann. Wir sehen ja auch nachher, dass da manche in ihrem Herzen denken, Johannes sei der Christus, und dann merkt er das, weil er den Heiligen Geist hat und antwortet darauf. Und genauso ist auch hier, er unterstellt ihnen keine falschen Motive, er weiß das, weil der Heilige Geist ihm führt und das offenbart. Und deshalb sagt er ihnen also, ihr denkt, ihr werdet einfach errettet, weil ihr zu dem Volk Israel gehört. Nein, so geht das nicht, das ist zu wenig, ihr müsst wirklich umkehren, sonst nützt das dabei gar nichts. Ihr müsst erst einmal selbst vorbildliche Gotteskinder werden. Das genügt nicht einfach dadurch, dass ihr geboren seid in dem Volk Israel. Es gibt auch zahlreiche Stellen, die im Neuen Testament uns das sagen. So im Lukas 13, Vers 16 oder Lukas 16, Vers 3 bis Vers 30 und so weiter. Da finden wir durchaus, zum Volk Israel zu gehören, schreibt Lukas da, hat Vorteile. Das ist gut. Ist also nicht nichts wert. Aber es erlöst nicht. Das ist manchmal so. Warum ist es gut? Ja, weil das Volk Israel ja viel mehr von Gott weiß. Und weil Jesus sich zuerst dem Volk Israel geoffenbart hat. Die sind viel näher dran. Und genauso ist es vielleicht auch bei manchen von uns. Weiß nicht, habt ihr euch vielleicht schon gedacht, ja, warum bin ich denn jetzt in einem gläubigen Elternhaus zum Glauben gekommen? Nicht, ist doch langweilig, bringt doch nichts. Manche Schüler haben auch den Eindruck, wenn sie zur Bibelschule kommen, also so ein langweiliges Zeugnis. Viel spannenderes Zeugnis. Ich habe Drogen genommen, ich war im Gefängnis, ich habe, was weiß ich, alles Böses getan und dann umgekehrt. Aber da sagt Lukas, dem stimmt er nicht zu. Also er sagt nicht, besser Heide als Jude zu sein. Nein, es ist schon gut, Jude zu sein. Sozusagen im gläubigen Umfeld aufzuwachsen, das Alte Testament zu kennen, die Offenbarung und die Propheten zu kennen, das ist schon gut. Aber es ist nicht genug. Und genauso ist es auch für uns nicht genug. Wenn jemand in einem frommen Elternhaus aufwächst, wenn einer fromm in die Gemeinde geht und immer schön die Lieder mitsingt, dadurch wirst du nicht errettet. Das bringt gar nichts. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Gott sieht das schon gut an, er honoriert das, aber dadurch wirst du nicht errettet. Du wirst auch nicht errettet, dass du Mitglied bei den Baptisten bist. Auch nicht bei den Freien Evangelischen, nicht? Sondern du musst Mitglied bei den Mennoniten sein. Nein. Nein. Also, das war jetzt natürlich nicht ernst gemeint, nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich will damit einfach sagen, Mitgliedschaft in irgendeiner Gemeinde bringt nichts, sondern das, was es braucht, ist diese innere Erneuerung. Darauf will Johannes Wert legen. Nun, dann wird gesagt, er sagt schon etwas radikaler, denn es ist die Axt den Bäumen schon an die Wurzel gelegt. Jetzt überlegt euch mal, wenn ihr einen Baum umfällt, wie macht ihr das denn? Und dann merkt ihr schon, oh, das hat man damals in Israel anders gemacht. Ja, ich habe das bei uns, bei unserem Haus, habe ich ja so einen Baum abgesägt dann. Und was ist jetzt in diesem Jahr passiert? Der sprost da oben wieder fleißig weiter raus, nicht? Klar, wenn die Wurzel nämlich nicht weg ist, dann kommt das immer wieder raus. Und deshalb sagt er hier, das wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Derjenige, der sich nicht zu Jesus umkehrt, da ist auch keine zweite Chance. Das ist vorbei. Endgültig. Deshalb steht hier, die Axt ist an die Wurzel gelegt. Das hat man mich damals in Israel so gemacht, nicht nur oben abgeschnitten. Die wussten, das kommt dann wieder raus. Man hat einen Graben ringsherum gegraben, um den Baumstamm herum. Und dann hat man unten die Wurzel abgehauen, damit da auch nichts mehr rauskommt. Da sagt er, so radikal ist das. Wer nicht wirklich zu Jesus umkehrt, wer nicht wirklich in seinem Herzen Buße tut, der wird vollkommen mit der Wurzel ausgerottet. Das ist das, was hier ja vor Augen geführt werden soll. Und eben der Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird ins Feuer geworfen. Hier ist das Feuer eben dieses ewige Feuer, von dem wir später ja auch noch lesen. Das ist nämlich das unauslöschliche Feuer von Vers 17. Da ist das wieder genannt. Unauslöschliche Feuer. Hier ist das nicht irgendwie ein Läuterungsfeuer. Wir werden dann gereinigt durch das Feuer, sondern das heißt zu Ende, vorbei. Das ist das Feuer der Hölle, was dort angesprochen ist. Und dann, ich mache etwas schneller, damit wir hier diesen Vers, diese Kapitel für heute noch zu Ende bekommen. dann ist die Menge und die fragt sich, was sollen wir denn tun? Die merken, es ist nicht damit getan, sich taufen zu lassen, jemand anders vollzieht was an mir, sondern ich muss selbst etwas tun. Und hier sind revolutionäre Aussagen, die ja mit der Verkündigung Jesu übereinstimmen. Hier wird ganz stark hervorgehoben, es muss sich in den Taten der Nächstenliebe etwas zeigen. Er sagt das mit den zwei Hemden. Der Begriff, der hier für Hemd benutzt ist, das ist ein griechisches Wort wieder, und zwar ist das Chiton, das ist das Unterkleid. Also wer zwei Unterkleider hat, der soll eines weggeben. Du sollst nur das haben, was du wirklich nötig hast für dein Leben, ist damit gemeint. Auch bei dem Essen. Also wenn du hast zu essen, wenn du mehr Essen hast, als du unbedingt brauchst, dann gib es weg, soll damit gesagt werden. Nun warum? Einerseits, weil bald kommt das Gericht Gottes. Nicht nur aus Angst, sondern wofür brauchst du das ganze Zeug? Wofür brauchst du die irdischen Sachen und Güter, die dich beschweren? Gib sie lieber weiter und tu damit Gutes. Zum anderen aber auch soll das zeigen, dass du wirklich bereit bist, von deinem Egoismus abzulassen und andere Menschen zu sehen, mit der Liebe Gottes ihnen zu helfen, wie Gott dir Güter anvertraut hat, ihnen auch Güter und Hilfe zu geben. Das ist damit gemeint. Und er macht das dann auch ganz praktisch. Er zeigt das, was diese Umkehr der Buße im praktischen Leben noch bewirken kann. Und hier spricht er das Berufsleben der Männer an. Es sind zwei Berufsgruppen hier erwähnt und beide sind in Israel sehr schlecht angesehen. Was wir hier also schon merken, ist das, was Jesus später auch sagt, ich bin nicht gesandt zu den Gesunden, sondern zu den Kranken, oder nicht? Er ist hier zu denen gesandt, da denkt man sich, die können ja gar nicht umkehren. Die Zöllner, wissen wir, die kommen häufiger vor, aber auch die Soldaten schneiden in Israel ganz schlecht ab. Das sind diejenigen, die mit Blutvergießen zu tun haben und so, da soll man lieber Abstand nehmen, mit denen nicht viel zu tun haben. Das gilt eher als unrein für die frommen Juden. Und diese beiden kommen hier und wollen sich taufen lassen, weil sie merken, ihr Leben ist nicht in Ordnung, weil Gott es ihnen gezeigt hat. Und manches Mal ist es so auch in unserer Umgebung, lasst uns ein Auge offen haben für die Leute, die ganz verachtet sind von der Gesellschaft. Ist häufig so, dass wir vielleicht denken, wenn der zum Glauben kommt, der Dr. XY, Professor so und so oder der Firmenleiter da und dort, dann wird was passieren. Kann schon sein, aber vielfach sind diese Leute so selbstgerecht, die wollen das gar nicht. Und dann redet die auch an, sprecht die auch an. Natürlich ist Jesus auch für sie gestorben. Aber vielfach werdet ihr merken, manchmal müssen die Leute erst so gedemütigt werden. Die müssen erstmal ganz unten sein. Die müssen erstmal sehen, wie dreckig sie eigentlich sind, wie schlimm sie sind. Und dann sind sie bereit, erstmal zu Jesus zu kommen und ihre Niederlage einzugestehen. Und häufig sollten wir gerade zu den Leuten auch gehen. Nicht verachtend über sie hinweggehen, weil wir ja zum guten Mittelstand gehören. Nicht? Mit solchen Leuten geht man nicht um, mit denen hat man nichts zu tun. Das sind die hier, mit denen soll meine Kinder auch nicht spielen. Und reden tue ich mit denen schon gar nicht. Nicht? Und die sollen mal ordentlich arbeiten und sich erstmal hier richtig rasieren und anziehen. Und wenn sie dann fleißig und ordentlich sind, dann dürfen sie auch bei uns in die Gemeinde. Ich überziehe hier natürlich ein bisschen. Aber das kann eine Tendenz sein, das sehen wir hier nicht. Hier der Johannes schickt die Leute nicht weg, die als unterste religiöse Schicht in Israel gelten. Was sagt er ihnen? Den Zöllner sagt ihr nicht, gib deinen Beruf auf. Das sagt er den Soldaten auch nicht, seltsamerweise, nicht? Ich meine, vielleicht sind hier einige ganz eingefleischte Pazifisten unter uns, die sagen sich, ja, wie ist denn das möglich hier? Da ist jemand, soll zur Buße umkehren, als erstes musst du deinen Job an den Nagel hängen, oder? Oder hier bei den Zöllnern, wie geht denn das? So ein unsündiges Machen und Kooperieren mit den Römern, das ist doch gar nicht möglich. Nein, er sagt, du kannst deinen Beruf machen, sofern du nicht in deinem Beruf wirklich direkt sündigst. Und wo liegt bei den Zöllnern die Sünde? Indem sie beispielsweise mehr nehmen, als sie eigentlich dürfen. Und das war eben damals einfach eine Art der Korruption. Also er sagt, die Korruption ist zwar in deinem Beruf gang und gäbe, aber das erste Zeichen dafür, dass du wirklich umkehrst und erkennst, dass du Hilfe brauchst, ist, dann tu mal das, was du tun kannst und jetzt keine Korruption mehr in deinem Beruf. Ja, wir sind ja manchmal im Berufsleben auch so, nicht? Diejenigen, die noch im Berufsleben stehen, das ist ja nicht ganz so einfach. Manche Sachen, die scheinen da, tja, das geht doch gar nicht ohne. Ich habe mal mit einem gesprochen aus der Schweiz, der war da, hat als Manager gearbeitet in einem Verkauf für Getränkeabfüllanlagen und so etwas. Und er hat gesagt, ja, bei uns in dem Geschäft, also da fast kein Vertrag ist ohne nicht ein bisschen Schmiergeld, da läuft er ab, nicht? Natürlich, man nennt das nicht so. Das sind irgendwelche Gratisreisen zu einer Vorführung, da was wichtig an den Pyramiden, nicht? Warum man gerade Getränke abfüllen muss an den Pyramiden, weiß natürlich dann keiner ganz genau, aber oder mal einen schönen Abend hier und ein kleines Geschenk da und ne, ein bisschen Taschengeld da und ach, deine Kinder wollen nach Amerika gehen, ja, ich habe da gerade ein freies Apartment, die können darin wohnen, nicht? Und so. Also irgendwie so läuft das natürlich, damit keiner ein schlechtes Gewissen hat, aber so ein bisschen schmieren und schleifen, dann läuft das alles ein bisschen besser. Das ist doch ganz normal, ohne das geht das doch gar nicht mehr. Und wie wir merken, das ist nicht nur in der Schweiz so, nicht? In Deutschland denken wir an Trinikens zum Beispiel hier, da, nicht? Köln, Wuppertal und all so etwas. Die haben ja eine ganze Menge Probleme da im Moment mit solchen Sachen. Aber das ist durchaus weit verbreitet. Und dann kommen wir als Christen dahin und ja, leben wir noch in dem Doppelleben und sagen, naja, das ist Geschäftsleben, das ist Geistesleben, das geht halt nicht anders. Hier sagt er, nee. Also entweder oder, entweder dann seid ganz in der Sünde, braucht ihr nicht zum Gottesdienst kommen, auch nicht zur Taufe zu kommen, oder geht ganz mit Jesus und dann heißt es, dann gibt es auch Veränderung im Berufsleben. Also hier, nicht steig aus dem Berufsleben aus, geh auf den Heiligen Berg nur in die Wüste und bete nur noch. Nein, durchaus bleibe in deinem Beruf, tu deine Verantwortung, lebe als Vorbild, aber sündige nicht mehr, auch wenn andere das tun um dich herum. Dann sagt er eben, fordert nicht mehr als vorgegeben, dann bei den Soldaten genau dasselbe. Tut nicht Gewalt und Unrecht. Er sagt ja nicht mal, wenn ihr jetzt kämpft in einem Krieg gegen Aufständische, dann dürft ihr nicht mehr kämpfen, Schwert wegwerfen. Sagt er hier nicht. Nee. Wenn es gerechtfertigt ist, dann sollt ihr den Verbrecher auch noch festnehmen. Dann sollt ihr möglicherweise sogar die Todesstrafe vollziehen. Denken wir an Römer 13. Da wird ja gesagt, Gott hat der Obrigkeit das Schwert nicht umsonst gegeben. Da steht auch nirgends, dass ein Christ nicht bei der Obrigkeit leben kann, nicht? Also meinetwegen kein Polizist werden kann oder so. Ja, meine, sonst müssten vielleicht einige einen Job wechseln oder so. Und ich könnte ja noch ein paar Jobs nennen hier. Dann könnt ihr alle an die Bibelschule kommen. Nicht? Das ist der einzige Ort, der dann noch möglich ist. Nein, das steht hier aber gerade nicht. Sondern ihr könnt diesen Beruf weiter ausüben, aber ihr müsst innerlich in eurem Kopf etwas verändern. Das ist das, was hier genannt wird. Dann geht es also weiter. Das Volk erwartet nun den Messias. Der kommt nicht. Ich überschlage ein paar Verse. Und dann wird er gesagt, ich bin nur der Vorläufer, bin nichts dagegen. Also da, wo Jesus sagt, der Höchste der Propheten, der von Frauen geboren ist, ist im Vergleich zu Jesus nichts. Da merken wir schon, wird schon angedeutet, Jesus muss unheimlich viel mehr sein als ein alttestamentlicher Prophet. Also wenn die Muslime Jesus als Propheten anerkennen, das ist ja schön und gut, aber das ist viel, viel zu wenig. Auch wenn sie noch sagen, ja, der ist ja noch weit vielleicht über Mohammed, weil er da eben Sünden vergeben kann, sündlos war, Tote lebendig machen konnte, ist ja super. Aber er ist immer noch viel zu wenig. Es ist diesen stehen geblieben, bei dem, wo manche Juden auch stehen geblieben sind, dass sie ihn nur erkannt haben als Propheten. Ich möchte euch zum Abschluss vielleicht, weil das sonst ein bisschen, das mit der Worfschaufel, das wisst ihr sicherlich auch, das ist also so, wenn ihr Getreide, manche kommen ja aus der Stadt, wissen nicht, wie das mit dem Getreide so lief, also man hat das Getreide geerntet und wenn ihr versucht mal vom Getreide halb das zu essen, dann merkt ihr, da sind dicke Spelzen dabei, wenn das im Brot wäre, schmeckt das nicht gut. Meine Eltern, als sie dann so mal auf dem Ökotrip waren, dann haben wir als Kinder, dann haben sie Brot gebacken und haben alles ausprobiert und dann hatten wir mal ein paar Monate lang Haferbrot gegessen und dann war da lauter diese Haferspelzen drin, immer beim Essen, wie ein Pferd, nicht? So zu essen. Also gut, das haben wir nachher aufgegeben. Aber das sind diese Spelzen, ihr könnt das mal probieren, das schmeckt nicht gut. Was macht man? Man streut die auf einen Steinboden aus, dann nimmt man einen dicken Knüppel und schlägt da erstmal wie wild drauf und dann springen diese Hülsen auf und das Korn springt raus, aber jetzt musst du die alle raussuchen. Es sei denn, du bist wie bei Aschenputtel, kommen die Tauben nicht und suchen das raus. Das geht nicht, also nimmst du eine Schaufel, du wirfst das Ganze hoch, es kam besonders am Abend in Israel, kam immer vom See Wind, also das heißt eben aus dem Westen kam der Wind, der hat die leichten Spelzen weggetrieben, dann fielen die anderen Körner runter und hier wird genau das gesagt, so wird es bei Jesus sein. Wer vor Jesus steht, es gibt nur eins von beiden. Entweder du bist dieses leichte Spreu, dann zack, weg, da es wenig Brennstoff in Israel gibt, ist ja trocken, hat man selbst diese Spreu noch aufgesammelt und hat die dann verbrannt, als Brennstoff zum Kochen und so weiter. Und das andere hat man halt gegessen, das ist das, was man haben wollte. Und genauso wird es bei dir sein. Bei jedem von uns und jedem Menschen wird es so sein, entweder Spreu oder Weizen, dazwischen gibt es nichts. Mittelding gibt es nicht. Halb, halb, geht nicht. Da, und so wird sich an Jesus alles scheiden. Wir haben ja vorher gelesen, Jesus ist dieser Scheidestein, Eckstein oder Stein des Anstoßes. Genau dieselbe Scheidung, die wird hier vorgenommen. Es wird hochgeworfen, alle werden hochgeworfen. Und jetzt entscheidet sich, bist du zu Jesus umgekehrt, hast du den Heiligen Geist, den er ja vorher gibt, das ist ja Vers 16, oder eben nicht. Und genauso wird es auch für uns sein. Und das heißt, wir müssen innerlich darauf vorbereitet sein, durch Taten, die haben wir schon genannt. Das Letzte, was ich hier ansprechen will, er verkündigte ihnen das Heil als Vorbereitung. Dann kommt der Herodes da rein, dieses Schlitzohr, den haben wir ja schon kennengelernt. Dieser Herodes, zu dem muss ich euch vielleicht noch ein kleines bisschen sagen, sonst versteht ihr das nicht ganz. Das war also der Herodes, der Vierfürst im Norden, nicht? Also der dort geherrscht hat, der dann 33 nach Christus gestorben ist, also etwa um die Zeit Jesu, kurz nachdem er Jesus dann auch noch gesprochen hat in Jerusalem ist er auch gestorben. Und hier merken wir, der hat unmoralisch gelebt, wir wissen aber nicht genau warum. Herodes, da steht, der wurde von Johannes zurechtgewiesen, wegen Herodias, der Frau seines Bruders. Einige kennen vielleicht den Hintergrund, die anderen sagen sich, ja, wieso weiß er ihn zurecht wegen der Frau seines Bruders? Was hat er mit der Frau seines Bruders zu tun? Naja, das war eben gerade das Problem, dass er was mit der zu tun gehabt hat. Denn es war so, der Herodes der Große, muss ich euch nochmal gerade sagen, der hatte mehrere Frauen. Und der hatte auch mehrere Kinder von den verschiedenen Frauen. Und Herodes Antipas, das ist der hier angesprochen ist, der eben im Norden, also in Galiläa, geherrscht hat, der war der Sohn von Maltake, also eine der Frauen. Und Herodias, die hier angesprochen wurde, ist die Tochter von Aristobul. Aristobul ist auch ein Sohn von Herodes dem Großen. Also er hatte schon mehrere Söhne. Aristobul hat eine Tochter. Jetzt ist also der Antipas der Onkel von der Tochter. Echt? Und das ist ja sein Bruder. Sein Bruder hat das Kind bekommen, das ist die Herodias, und er ist der Onkel dabei. Nun ist das Ganze noch etwas verwirrender. Jetzt gibt es nämlich diesen Aristobul, also den Vater von der Herodias, der ist der Sohn von Mariamne. Das ist wieder eine Frau von Herodes, dem Großen. Dann gibt es noch einen vierten Sohn, den habe ich das letzte Mal nicht genannt, weil der hat kein Land bekommen. Der hat sich als Privatmann nach Rom zurückgezogen, hat sich da gut gehen lassen. Und dieser Sohn des Herodes des Großen, der wieder von einer anderen Frau war, der hat jetzt die Herodias geheiratet, also der hat seine Nichte geheiratet. Und jetzt kommt der Aristobul auf einer Geschäftsreise, also nach Rom, muss da dem Kaiser Rechenschaft ablegen, besucht seinen Bruder, sieht in dessen Haus seine eigene Nichte, die jetzt schön herangewachsen ist und hübsch ist. Was macht er? So wie das im modernen Roman auch wäre, Liebesroman, nicht? In der Nacht ziehen die ab, sie hauen ab, also die brennen durch, nicht? Miteinander gehen zurück nach Israel, naja, und da hat er jetzt sein eigenes Königreich und seine Soldaten, und da kann er sie ihm nichts anhaben. Also jetzt merkt man erstmal, was für eine seltsame Geschichte. Wir merken, das ist fast wie eine Patchwork-Familie heute. Ne? Also erstmal dieses ganze Durcheinander. Das heißt, erst einmal ist es sündig, das war im Alten Testament verboten, du durftest nicht deine eigene Nichte heiraten. Das ist schon mal ein Problem. Dann ist es natürlich klar, das, was er tut, ist ja hier, er nimmt seinen eigenen Bruder, was ja unmoralisch ist, seine Frau weg, und erwartet nicht mal, dass die sich scheiden lässt, sondern während die noch verheiratet sind, geht er mit der, brennt er durch, einer viel jüngeren Frau, seine eigene Nichte, und lebt mit der in Israel. Und das war für die Juden damals ein totales Ärgernis, und das war vollkommen gegen die Gebote des Alten Testaments, in mehrerer Hinsicht vollkommen dagegen. Und da merken wir, deshalb gab es hier auch etwas Ärger. Und das war nicht das Einzige, was dieser unmoralische Mann gemacht hat. Der hat ihn auch noch auf andere Probleme hingewiesen. Und ihr könnt euch so einen orientalischen Despoten vorstellen. Der hat es normalerweise gern gesehen, wenn die Leute auf dem Bauch da vor ihm gekrochen sind, ne, und dann hier so gezittert haben. Und dann kommt da einer und tritt auf und sagt, du Sünder, was du da tust, du wirst in die ewige Hölle geworfen werden. Und ja, da könnt ihr euch vorstellen, wie der reagiert. Ne? Vor Wut überschäumt schickt er seinen Soldaten dahin, was, also der will ich jetzt aber zeigen, wie es richtig geht. Und wir merken aber, so ganz gut ist ihm dabei auch nicht, weil er merkt, es ist von Gott gesandt, der Johannes. Denn später wird Johannes ja hingerichtet. Wir lesen das auf Wunsch der Salome. Also da merken wir wieder, so ganz verdreht, nicht? Also die Herodias hat eine Tochter bekommen mit ihrem Onkel, und das ist diese Salome, auch total unmoralisch. Und die tanzt dann ja vor dem König, nicht? Und dann wünscht sie sich das Haupt Johannes des Täufers, der da gerade im Kerker sitzt. Das ist dem Vater ganz unangenehm, der will ihn gar nicht töten, der will ihn nur mundtot machen. Und schließlich wird er aber getötet, wir lesen das in Matthäus 14, Verse 5 bis 12. Und danach hat Herodes aber ein total schlechtes Gewissen, bis zum Ende seines Lebens. Er stirbt ja kurz nach Jesus. Das lesen wir in Markus 6, Vers 16 und 17. Da taucht nämlich Jesus auf, und der Herodes hat eine total Angst. Er denkt, das sei Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist von den Toten. Da merkt man erstmal diese abergläubische Vorstellung und diese totale Angst, ich habe mich gegen Gott versündigt, und scheinbar gab es für den auch kein Zurück mehr. Ja, für uns gibt es jetzt auch kein Zurück mehr, wir sind nämlich jetzt am Ende von unserem Abschnitt. Wir werden uns jetzt in der nächsten Stunde, das heißt morgen, dann endgültig im Neuen Testament verabschieden, also ins Neue Testament. Hier ist ja der alttestamentliche Prophet Johannes zu Ende, er übergibt das Zepter an Jesus. Jetzt das nächste Mal werden wir lesen, Jesus in Kapernaum. Das heißt Kapitel 4 ab Vers 31. Jesu Auftreten in Kapernaum. Das ist das nächste Mal, und ich bete an dieser Stelle, und dann lasse ich euch eure Wege gehen.